durch Facility Location durchgejagt. Algorithmus sehr einfach, die Analyse dann doch durchaus kompliziert, wobei man halt geschickt die Eigenschaften der Metrik ausnutzt. So, und jetzt möchte ich mir mal anschauen, Konsequenzen des Ansatzes von Facility Location für Clustering-Probleme. Und das erste wäre das K-Median-Problem. Hier ist es an die Wand geworfen. Ich habe eine Menge K, diesmal nicht von Kunden, sondern eine Menge K von Punkten. Und ich habe eine Metrik wieder gegeben, die diesmal auf den Punkten definiert ist. Und was ich versuche zu bestimmen, ist aus diesen Punkten, aus den N-Punkten, erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt, vierter Punkt, fünfter Punkt, sechster Punkt, siebter Punkt, achter Punkt. Da möchte ich dann, sagen wir mal, machen wir hier einen neunten Punkt. Da möchte ich drei Punkte aussuchen, sodass der Clusterradius möglichst klein ist. Ja? Was versteht man unter Clusterradius? Naja, was ich machen, mir vorstellen, was hier sinnig wäre, also hier könnte ich mir vorstellen, dass ich die 5 als ein Cluster, als einen Punkt, als ein Clusterzentrum auswählen würde. Und dann hätte ich hier vielleicht die 2. Und dann nehme ich hier die 7. So, und was mich interessiert, das wären die Clusterzentren, ja, für jeden. Für jeden Punkt schaue ich mir an den größten Abstand. Unsinn, für jeden Punkt schaue ich mir an den geringsten Abstand, den ich zu einem der Clusterzentren habe und würde dann aufsummieren. Ich würde sagen, bitteschön, die Distanz summierst du auf, die Distanz summierst du auf, die Distanz summierst du, die Distanz zwischen 5 und 9 summierst du auf und 9 und 5, natürlich dann auch zwischen 7 und 7, ja. Du summierst auf die Distanz zwischen 5 und 9 und das ist es. Und zwischen 5 und sich selbst, das ist 0. So, und dann habe ich die 1 und die würde ich dann vielleicht mit der 2 in Verbindung setzen. Die Distanzen, die jetzt in dem Bild gezeichnet werden, ja, die werden aufsummiert. Ja? Das ist das K-Median-Problem. Und mein Problem wäre wirklich, K, in diesem Fall 3, Punkte auszuwählen, sodass die Summe der Abstände, das wird hier gesagt, ja? Und hier habe ich ja den Abstand zu einem Clusterzentrum, dass die Summe der Abstände minimal ist. Ja, und jetzt kann man sich auch wieder überlegen, wie zum Teufel soll ich da rangehen? Und die Sichtweise ist, sieh es doch einfach mal an als ein Facility-Location-Problem. K-Median als Facility-Location. Das ist schon ein bisschen naheliegend, weil man sagt, naja, Punkte gleich Kunden. So, Filialen gleich Punkte. Also eine Doppelbelegung, wenn Sie so wollen, von Punkten als einerseits Kunden und andererseits als Filialen, mit der Nebenbedingung, und hier kommt das Aber, und deshalb ist an sich diese Reduktion auf das Facility-Location-Problem nicht wirklich direkt, ja? Aber nur K, oder in der Sichtweise des Medianproblems, K-Medianproblems als Zentren oder Clusterzentren, ja. Aber nur K-Filialen zu wählen. Ja, und diese Beschränkung der Anzahl der Filialen hatten wir in dem K-Clusterzentrum, in dem Facility-Location-Problem nicht. Betriebskosten, fallen nicht an. Ja, deshalb ist es ein sogar leichtere Instanz. Und die lokale Suche, die Sie durchführen, sehr, sehr einfach. Sie beginnen mit einer beliebigen Auswahl von K-Punkten und würden, solange Sie Verbesserungen erhalten, einen Punkt der gegenwärtigen Auswahl, also ein Clusterzentrum, ersetzen durch einen bisher unbenutzten Punkt. Und Sie führen diese Ersetzung durch, wenn es tatsächlich eine Verbesserung gibt. Sie iterieren so lange, bis Sie eine Verbesserung nicht mehr erreichen und werden somit auf ein lokales Minimum geführt. Ja? Ich möchte den Beweis nicht antreten, aber das liegt vielleicht auch schon nahe, weil man halt das Medianproblem, kein Medianproblem als eine Instanz, Spezialfall von Facility Location auffassen kann. Der Wert eines lokalen Optimums übertrifft den Wert eines globalen um höchstens den Faktor 5 tatsächlich. So, das ist das K-Median-Problem ist eine erste Variante des Clusterings. Eine zweite Variante ist das K-Zentren-Problem. So, dann bin ich das mal, hier haben wir K-Median. Dann schaue ich mir jetzt mal die entsprechende Version für das K-Zentren-Problem. So, dann haben wir die 3, die 7, die 4, die 5 und die 9. Das sind jetzt meine Punkte. Was ich jetzt versuchen möchte, ist auszuwählen, wiederum, ich wähle auch hier das K gleich 3, aber wie gesagt, das K, das 3-Zentren-Problem. Und die Kostenfunktion ist diesmal eine andere. Was ich mache, ich schaue mir an die Größe des Clusterzentrums, die Größe des, den Clusterradius, wenn Sie so wollen. Ja? Was ist der Clusterradius? Naja, für ich gehe durch alle möglichen Punkte durch und für jeden Punkt schaue ich mir an den Abstand zum nächstliegenden Zentrum. So, was ich vorher gemacht habe, gehen wir mal zurück beim K-Median-Problem. Ich habe auch hier den Abstand gehabt zwischen Punkt X und einem Median Y, aber ich habe tatsächlich die Abstände aufsummiert. Ja? So, und was ich in dem K-Zentren-Problem mache, statt aufzusummieren, nehme den größten Abstand. Ja? Minimiere Abstand. Minimiere den größten Abstand. Zwischen Zentrum zwischen einem der K Zentren und da müssen Sie natürlich entscheiden, welches Zentrum Sie nehmen, zwischen einem der K-Zentren und einem der N-Punkte. Okay. So, in dem Weihnachtsblatt. Haben wir, ne, das Weihnachtsblatt, das hat übrigens nur Aufgaben mit Bonuspunkten. Das ist also eine Möglichkeit, wenn Sie mal irgendwo Aufgaben ausgelassen haben, jetzt das nachzuholen. Im Weihnachtsblatt haben wir eine Aufgabe über das K-Zentren-Problem und wir haben dann auch eine Aufgabe über Local Ratio. Das ist dann die dritte Aufgabe. Zu Local Ratio Sie sehen bei der dritten Aufgabe dann den Hinweis, wende das Local Ratio Verfahren an. Zu Local Ratio kommen wir nicht in der Vorlesung in diesem Jahr. Da kommen wir dann halt in der ersten Vorlesung im neuen Jahr. Die Abgabe ist dann an dem Montag in der zweiten Vorlesungswoche im neuen Jahr. Ja? Also die Option für Sie ist, die ersten beiden Aufgaben sofort anzugehen. Aber wenn Sie gerade Zeit haben, zwischen Tannenbaum und weiß der Teufel, was auch immer, die ersten beiden Aufgaben zu machen und die dritte dann erst in der ersten Vorlesungswoche anzugreifen oder einfach mal so ein bisschen vorzulesen. Überhaupt kein Problem, sich mit Local Ratio auseinanderzusetzen. Also ich würde gerade sagen, benutzen Sie die dritte Aufgabe, ist eine sehr schöne Aufgabe, um so ein bisschen zu lernen über Local Ratio. Alle drei sind Bonusaufgaben. Oh, alles ist Bonus, ja. Okay, will jetzt nicht in die Übungsaufgabe einsteigen. Das ist dann halt zu lösen. Wir haben dann halt einen Algorithmus beschrieben in der Übungsaufgabe, der tatsächlich das K-Zentrenproblem 2 approximativ oder fast 2 approximativ lösen wird. So, und dann kann man sich auf der anderen Seite fragen, geht das denn noch besser als 2 approximativ? Und die Aussage ist, wenn du einen Approximationsfaktor besser als 2 haben willst, geht das hinten und vorne nicht. Und was man sich anschaut, ist eine Reduktion von Dominating Set. Von Dominating Set auf tatsächlich das K-Zentren-Problem. Was ist Dominating Set? Ich habe eine Eingabe, ein ungerichteter Graph, der aus einer Knotenmenge V und einer Kantenmenge E besteht. Und was ich machen möchte, ist eine kleinstmögliche Menge W zu bestimmen, eine kleinstmögliche Knotenmenge W, sodass jeder Knoten mindestens einen Nachbarn in der Menge groß W hat. Jeder Knoten V in V hat einen Nachbarn in W. Nicht, wenn man sich als Beispiel mal anschaut, habe ich einen Graphen mit 4 Knoten und Verbindungen seien diese. Wenn ich nach einem Dominating Set suche, dann würde ich zum Beispiel den Knoten links außen als ein, ja, also die Knotenmenge, die nur aus den Knoten links außen besteht, ist ein Dominating Set. Warum? Jeder Knoten hat einen Nachbarn in dieser Menge, weil dieser Knoten ist Nachbar von 1, 2, 3, allen drei weiteren. Wie vergleicht sich Dominating Set zu Vertex-Cover? In Vertex-Cover muss ich eine Menge W von Knoten aussuchen, sodass jede Kante berührt wird. Nicht? Und wenn man sich diesen Graphen vorstellt, dann ist es natürlich so, dass ich ein Vertex-Cover, dass es vernünftig ist, einen Vertex-Cover zu bestimmen, der aus dem Links- und Rechts-Außenknoten besteht. Ja? Ein Vertex-Cover der Größe 1 gibt es nicht, es gibt nur einen Vertex-Cover der Größe 2. Also da hat es schon, Vertex-Cover ist ein begrifflich schon naheliegendes Problem, aber definitiv ist Dominating Set was Neues. So, was ist Dominating Set NP vollständig? Was ich machen möchte, wie gesagt, ich möchte das Problem, das K-Zentren-Problem, möchte ich reduzieren auf Dominating Set. Umgekehrt, ich möchte Dominating Set auf K-Zentren reduzieren. Dominating Set möchte ich reduzieren, polynomiell reduzieren auf das K-Zentren-Problem. So, So, und beim Dominating Set, ich muss Ihnen jetzt zeigen, wie die Reduktion ausschauen wird. Das ist jetzt nicht eine Reduktion von einer Sprache auf eine Sprache, sondern das ist was ganz Neues. Ja? Es ist eine Reduktion von einer Sprache auf eine Funktion. So. Eine Reduktion, die tatsächlich nur in sehr, sehr wenigen Fällen gelingt bei entsprechend schwierigen Problemen. Und es stellt sich raus, das K-Zentren-Problem ist durchaus schwierig. Was habe ich denn als Eingabe für das Dominating Set-Problem? Da habe ich eine Eingabe, die aus einem Graphen besteht. So, und dann wird gesagt, bitteschön, dann musst du dir jetzt eine entsprechende Instanz überlegen für das K-Zentren-Problem. Und die Instanz, die soll bestehen aus der Menge V als Punktmenge. So, und dann muss ich definieren, was denn die Abstände zwischen den Punkten sind. Und da werden die Abstände definiert. Ich würde nämlich sagen, dass der Abstand zwischen zwei Knoten U und V entweder 0 ist, wenn das U gleich dem V ist. Oder wenn das U von dem V verschieden ist, aber das U, die Kante UV tatsächlich existiert, dann wäre die Distanz 1. Das interpretiere ich als Punkte, die benachbart sind, die haben eine kleine Distanz, klein, ja? Nämlich eine Distanz von 1. Ist es hingegen so, dass U und V verschieden sind, aber ich habe keine Kante vorliegen, keine Kante, dann wäre die Distanz 2. So, das ist meine Reduktion. Und dann schaue ich mir mal an, was passiert, wenn das V' oder das W, machen wir das V', dass wir mit der Folie konsistent sind. Angenommen, das V' ist dominating, ist dominierend. Nicht? Und was heißt das? Das heißt, wenn ich hier das V' habe, jeder Knoten hat mindestens einen Nachbarn. Es kann sein, dass es andere Nachbarn gibt, aber mindestens ein Nachbar liegt in der Menge V'. So. Was passiert für das K-Zentren-Problem in der Übersetzung? Die Abstände zwischen den Knoten sind hier 1. Sind hier 1. Gibt es hier keinen Abstand, sorry, gibt es keine Kante zwischen diesen beiden Knoten, dann ist der Abstand 2. So ist das Ganze definiert. Wenn das V' dominierend ist, bekommen Sie dann eine Menge von höchstens Mächtigkeit von V' vielen Zentren, sodass der größte Abstand zwischen einem Knoten und einem Zentrum 1 ist. Was sollte man als Zentrumsmenge wählen? Naja, wähl doch einfach das V' als Menge der Zentren, wähl gerade diese Menge als Zentrenmenge, dann ist der maximale Abstand, Maxdistanz, ist 1 für K-Zentren, für V' viele Zentren. Ja? Wenn das V' dominierend ist, erhalte ich, dass ich, wenn ich das V' wähle, tatsächlich ich eine maximale Distanz 1 bekomme für V' viele Zentren. So, und jetzt, na, das ist die kleine Überlegung, die man machen muss, um den Abstand, oder besser gesagt, um Dominating Set in Verbindung zu bringen mit dem K-Zentren-Problem. So, dann will ich mal schauen, was passiert. Wenn ich sage, ja, das Problem Dominating Set ist ein Sprachenproblem. Und ich möchte mir jetzt anschauen, den Fall, dass der Graph G hat eine dominierende Menge der Größe K. Oder sagen wir mal der Größe höchstens K. Naja, dann kann ich schließen, dass ich tatsächlich eine Menge V' habe, der Mächtigkeit höchstens K, und die ist dominierend. Das heißt, ich habe dann tatsächlich, wenn ich das V' als Zentrenmenge wähle, eine Menge von K Zentren mit einer maximalen Distanz von 1. Es gibt K Zentren mit maximaler Distanz, mit Max-Distanz, kleiner gleich 1. Das haben wir jetzt gerade überlegt. Ja? So, und jetzt kommt der Rückschluss. Warum gilt der Rückschluss? Angenommen, V' ist eine Menge von K-Zentren, mit maximaler Distanz 1. Naja, dann schreibe ich, zeichne ich mir das auf, dann habe ich irgendwo das V'. Da ist es. Das sind höchstens K-Zentren. Maximale Distanz 1. Was heißt das? Wenn ich irgendeinen Knoten habe, zu diesem Knoten finde ich dann ein Zentrum, sodass der Abstand zwischen Zentrum und, notiere das mal so, dass der Abstand zwischen Zentrum und Knoten höchstens 1 ist. Aber wann ist der Abstand zwischen Knoten und Zentrum höchstens 1? Wenn das eine Kante hat. Das heißt, die Situation ist dann tatsächlich, dass ich hier eine richtige Kante sitzen habe. Zu jedem Knoten gibt es also eine Kante zu einem Zentrum. Wenn ich aber eine Kante zu einem Zentrum habe, bin ich doch benachbart, richtig? Das heißt, jeder Knoten hat einen Nachbar. Jeder Knoten hat Nachbarn. In V'. Ja, Entschuldigung, dann bist du dominierend. V' ist dominierend. Nicht, und was wir jetzt hier erhalten haben, ist tatsächlich diese die Bedingung für eine polynomielle Reduktion, nämlich ich habe genau dann eine dominierende Menge der Größe höchstens K, wenn es K-Zentren gibt mit maximaler Distanz höchstens 1. Okay, und wieso kann ich jetzt schließen, dass das Ganze 2 approximativ bestenfalls sein kann für Approximationsalgorithmen? Naja, entweder ich habe eine Menge von Zentren mit maximaler Distanz höchstens 1 oder aber die maximale Distanz ist doppelt so groß, 2. Ja, Faktor 2. Ja, und der Algorithmus, den Sie dann in den Übungen haben, der zeigt, dass Sie den Faktor 2 auch tatsächlich erreichen können. Ja, das ist also schön, dass man das Problem der K-Zentren, ein wichtiges Clusterproblem, vom Standpunkt der Approximationskomplexität voll verstanden hat. So, dann möchte ich jetzt das aber im Wesentlichen nur spielerisch mir anschauen, wie man mit Spannbaumproblemen umgeht. Und dann nochmal zur Erinnerung, Prim und Kruskal, das waren zwei sehr einfache Algorithmen, mit denen wir Spannbäume bestimmt haben im Grundstudium. Aber jetzt möchte ich mir zum Beispiel Max-Leaf-Spanning-Tree anschauen. Was ist Max-Leaf-Spanning-Tree? Da habe ich die Vorgabe, dass ich versuchen sollte, einen Spannbaum mit einer möglichst großen Blattzahl zu bestimmen. Ja? Warum man das wird machen wollen? Naja gut, kann ich Ihnen jetzt keine unmittelbaren Beispiele angeben. Ich möchte halt vermeiden, dass der Spannbaum ein sehr, sehr langes Gerüst, sehr, sehr langes Skelett hat, ja, an dem nur wenige Blätter kleben. Ja, also beziehungsweise ich möchte das nicht vermeiden, ich möchte darauf hinzielen. Ja? Was ich bei Max Leaf Spanning Tree erreichen möchte, ist eine Situation wie die eines binären Baums, ja? Wo ich dann die Hälfte, das wäre der Best-Case-Fall, wo ich sogar mehr als die Hälfte Blätter bekomme. Das wäre für Max Leaf Spanning Tree eine gute Situation. Eine schlechte Situation wäre, ein solches Skelett zu bekommen. Ja? Ein Blatt möchte ich nicht. Ja? Der Kollege wäre schlecht. So, und da stellt sich heraus, das ist ein durchaus ärgerliches Problem. Schöner finde ich das Problem des Minimum Degree Spanning Trees. Das ist auch eine algorithmisch sehr interessante Lösung, möchte ich Ihnen vorstellen. Nur von dem Ablauf des Algorithmus her gesehen, nicht wirklich von der Analyse. Da geht es darum, dass ich wieder einen Spannbaum, Graph, den ich vorgegeben habe, ist ungerichtet und zusammenhängend, dass ich einen Spannbaum bestimmen möchte, dessen Grad minimal ist, ja, der also für jeden Knoten eine möglichst kleine Anzahl von Nachbarn hat. Nachbarschaft, die man betrachtet, sehr unkonventionell. Ich möchte sagen, dass wenn ich einen Baum habe, ich als Nachbar erhalte einen anderen Baum, den ich bekomme, wenn ich eine zusätzliche Kante einsetze. Wenn Sie das machen für einen Baum, erzeugen Sie einen Kreis. Irgendwie wird dieser Kreis ausschauen. Haben diese Kante neu hinzugelegt und ich werde einen Kreis erzeugen. Wenn ich dann irgendeine Kante des Kreises entferne, habe ich wieder einen Baum. Und das wäre der Nachbar. Ja, also genau wie hier beschrieben, wir setzen eine neue Kante E in den alten Baum ein, werden einen Kreis erzeugen. Wenn wir dann eine Kante E' des Kreises entfernen, habe ich wieder einen Baum. Und auf diese Art und Weise bekomme ich dann Nachbarn. Ja? Eine sehr vernünftige Geschichte, das ist im Wesentlichen, wenn Sie so wollen, eine 1-Flip-Nachbarschaft, ja? Für bestimmte Kanten. Ja? So, und wie sieht der Algorithmus aus für Max Leaf Spanning Tree? Sie fangen mit einem beliebigen Spannbaum an, es interessiert nicht welchen. So, und solange Sie einen besseren Nachbarn haben, ersetzen Sie den alten Spannbaum, fertig. Was Sie dann bekommen, ist ein Algorithmus, der 10 approximativ ist. Ja, das ist natürlich nicht so extrem hervorragend vom Faktor, aber sehr, sehr einfacher Algorithmus. Wie gesagt, ja, das Problem mit der Maximierung der Blätter wird seine Anwendungen haben. Ich finde das Problem des Minimum Degree Spanning Trees viel interessanter. Deshalb laufe ich jetzt zum Minimum Degree Spanning Tree Problem. So, kleinstmöglicher Grad möchte ich bestimmen. Jetzt möchte ich erstmal verstehen, ob das Problem überhaupt schwierig ist. Und dann frage ich mich, naja, was passiert denn, wenn ich frage, ob es einen Spannbaum gibt mit Grad 2? Wie sehen denn Spannbäume vom Grad 2 aus? Ich habe einen Knoten mitten im Baum. Naja, dann hat er zwei Nachbarn. Spannbaum vom Grad 2. Sehen Sie, was das ist? Ein Baum vom Grad 2. Naja, ich bin in der Mitte des Baums, dann habe ich einen Nachbarn vor und einen Nachbarn nach mir. Ich habe eine Kette, ja? Das ist das Einzige, was passieren kann. Die Frage, ob ich tatsächlich einen Spannbaum vom Grad 2 besitze, ist äquivalent zur Frage, ob ich einen Hamiltonschen Weg habe. Spannbaum, der muss alle Knoten durchlaufen. Hamiltonscher Weg, der muss auch alle Knoten durchlaufen. Und die Aussage, die Beobachtung ist gerade diese. Ja? Der Graph hat genau dann einen Spannbaum vom Grad 2, wenn der Graph einen Hamiltonschen Weg besitzt. Und das ist ein Problem, das NP-vollständig ist. Also ist das Problem, den Grad zu minimieren, definitiv ein kompliziertes Problem. So, und dann habe ich schon versucht zu sagen, wenn man die Analyse von lokalen Suchverfahren unternimmt und man eine pessimistische Sichtweise hat, dann muss ich tatsächlich ein bestes lokales Minimum, das heißt das globale Minimum, mit einem schlechtesten lokalen Minimum vergleichen. Und hier stellt sich heraus, oh, ja, das ist wirklich fies. Es gibt Graphen, die haben einen Spannbaum vom Grad 3, aber das schlechteste lokale Minimum hat einen Spannbaum von unbeschränktem Grad. Wenn man in dieser alten Nachbarschaft Hinzufügen einer Kante, Herausnahme einer Kante, die den entstehenden Kreis zerstört. Wenn man in dieser Einflip-Nachbarschaft arbeitet, dann habe ich halt sehr, sehr schlechte lokale Minima. Ja? Und es geht jetzt darum, zu versuchen, diese sehr schlechten lokalen Minima zu zerstören. Und wie kann ich ein sehr schlechtes lokales Minimum zerstören? Naja, ich könnte versuchen, mehr Operationen einzusetzen. Und das ist im Wesentlichen genau das, was wir auch machen werden. Ich möchte einfach mehr Nachbarn erzeugen. Und ich verlange nicht, dass ein Nachbar tatsächlich besser ist. Ich verlange nur, dass er etwas besser ist. Okay? Und würde tatsächlich Nachbarn, im Sinne der Einflip-Nachbarschaft, die vorher nicht als besser klassifiziert waren, jetzt als besser klassifizieren. Und was genau heißt das? Naja, ich möchte sagen, dass wenn ich jetzt den alten Baum B habe und ich bekomme einen neuen Baum, in dem ich eine Kante raus und eine neue reinsetze, dann soll das ein etwas besserer Nachbar sein, wenn die Grade in B von U1 und U2 tatsächlich echt größer sind als die Grade von U3 und U4 der neuen, setze ja jetzt eine Kante ein von U3 und U4 und hoffe, dass tatsächlich die Grade dadurch zumindest lokal gesehen auf U1, U2 und auf U3, U4 runtergedrückt wurden. Ich mache mir keine Gedanken darüber, ob der maximale Grad in dem Baum B tatsächlich gesenkt wurde. Es kann sein, dass ich den nicht gesenkt haben können. Ja? Aber was ich versuche, ist tatsächlich lokal zumindest eine Verbesserung zu erreichen. Und wenn man das jetzt macht, wenn ich mehr Nachbarn mir gönne, dann stellt es sich tatsächlich heraus, dass die lokalen Minima, die so bösartig waren, dass die sich zerbröseln. Ja? Als ob sie da eine Laserkanone draufgehalten haben und die bösen lokalen Minima sind alle zerstört. Die zerbröseln regelrecht. Dann kann man sich natürlich fragen, Entschuldigung, was machst du? Du gehst von einer Lösung B über zu einer Lösung B', verlangst aber gar nicht, dass die neue Lösung B' besser ist. Du sagst nur, dass sie lokal besser ist. Ja, sie wird auch definitiv nicht schlechter sein. Aber du sagst ja nur, dass sie lokal besser ist. Und ist es dann nicht möglich, dass du dann einen Kreis erzeugst? Ja, und wenn du natürlich in einem Kreis läufst, das ist nicht unbedingt so hyperintelligent. Naja, wenn ich natürlich lokal besser bin und mir die Grade lexikografisch geordnet aufschreibe, in der lexikografischen Ordnung bin ich natürlich dann besser geworden mit der neuen Lösung. Kreise treten definitiv nicht auf. So, und der Algorithmus ist hier beschrieben. Ich fange mit einem beliebigen Spannbaum an. Und solange ich einen etwas besseren, ja, in der neuen Begriffsbildung, etwas besseren Nachbarn habe, mache ich mit diesem Nachbarn weiter. Aber dann stellt sich raus, bitte nur dann damit weitermachen, wenn tatsächlich die Situation auf den Knoten U1, U2, U3, U4 schon relativ hochgradig war. Ja? Wenn die gerade da zu klein sind, dann würde ich auch damit nicht weitermachen. Aber wenn ich relativ hochgradig bin auf den vier Knoten und ich lokal eine Verbesserung erreiche, dann mache ich damit weiter. Ja, und dann stellt sich raus, ich bekomme tatsächlich eine Laufzeit, die ist polynomiell in der Knotenzahl. Und der Approximationsfaktor, was ist der Approximationsfaktor? Ist er 3? Schauen wir schnell an. Das ist Faktor 2. Zusammenfassung. Ja, Faktor 2. Ja. Kleinstmöglicher Grad, wenn ich das vergleiche mit dem erreichten Grad, Faktor 2, dann muss ich so ein bisschen patchen mit dem logarithmischen Term. Lösung ist fast 2 approximativ. Ja, also sehr interessant hier, dass man sagt, der Nachbarschaftsbegriff, der sich aufdrängt, der erlaubt lokale Minima, die zu schlecht sind. Und was ich deshalb mache, ich erlaube mehr Nachbarn und zerschieße damit diese bösartigen lokalen Minima. So, lokale Suche in variabler Tiefe. Ich habe gesprochen darüber, dass wir die Lynn-Kernighan-Algorithmen uns anschauen sollten. Und hier ist eine Abstraktion dieses Verfahrens, der Lynn-Kernighan-Algorithmen. Nehme an, dass meine Lösungen tatsächlich beschrieben werden durch 0-1-Vektoren. Das tritt sehr, sehr häufig auf, dass ich 0-1-Vektoren nehme, um tatsächlich Mengen zu beschreiben. Mit einer 0 sage ich, dass das, mit einer 0 in Position i sage ich, dass das Element i in der Menge nicht drin liegt. Mit einer 1 in Position i sage ich, dass das Element i in der Menge drin liegt. Ja? Das ist also eine häufige Situation, dass ich mit Teilmengen arbeite im Lösungsraum von 0-1-Vektoren. So, und Sie müssen sich vorstellen, dass Sie diesen Algorithmus unter antarktischen Bedingungen durchführen. Wobei allerdings anfänglich nichts eingefroren ist, aber Sie so langsam anfangen einzufrieren. Sie fangen mit einer Lösung an, die mit einer Anfangslösung y übereinstimmt. So, und solange Sie noch Positionen haben, anfänglich ist keine Position eingefroren, solange Sie noch Positionen haben, die nicht eingefroren sind, bestimmen Sie eine beste Lösung in der beste Lösung Z' in der K-Flip-Nachbarschaft von Z. Z ist die gegenwärtige Lösung. Ja? Und unter den K-Flip-Nachbarn von dem Z suchen Sie eine beste Lösung. So, wissen Sie, was jetzt passieren kann? Das ist was wirklich Ekelhaftes, dass nämlich die beste Lösung in der K-Flip-Nachbarschaft von dem Z schlechter ist als das Z. Das Z könnte ein lokales Minimum sein. Ja? Sie nehmen das trotzdem. Ja? Und die lokale Suche in variabler Tiefe akzeptiert tatsächlich einen Abstieg, eine Reduktion der Qualität der Lösung. Wenn ich jetzt mir anschaue, K-Flip-Nachbarschaft, darüber reden wir, in bestimmten Positionen unterscheidet sich das Z' und das Z. In den Positionen, wo sich Z und Z' unterscheiden, einfrieren. Diese Positionen werden eingefroren. Ja? Die dürfen Sie nicht mehr ändern. Füge das Z' als neue Lösung zur Menge L hinzu und setze meine Suche mit dem Z' fort. Was passiert? Sie fangen mit einer Anfangslösung Y an. Dann wählen Sie eine beste Nachbarlösung, die sich in höchstens K-Positionen von der Anfangslösung unterscheidet. Wenn jetzt das Z' eine solche beste benachbarte Lösung ist, frieren Sie alle Positionen ein, in der sich Anfangslösung und Z' unterscheiden. Die müssen ab jetzt festgehalten werden. Das Z' nehmen Sie also eine neue Lösung in Ihre Menge L auf. Jetzt machen Sie mit dem neuen Z' weiter, suchen in der K-Nachbarschaft, K-Flip-Nachbarschaft von dem Z', wobei eingefrorene Positionen festbleiben müssen. Ja? Suchen in der K-Nachbarschaft von dem Z' nach besseren Lösungen. Wenn das Z-Doppelstrich eine solche ist, bitte schön aufnehmen, in Ihre Menge L aufnehmen, obwohl möglicherweise dieses Z-Doppelstrich schlechter ist als das Z'. Aufnehmen und die unterschiedlichen Positionen, unterschiedlich zwischen Z' und Z', einfrieren. Ja, und Sie sehen, mit der Zeit ist alles eingefroren. Es ist saukalt geworden. Ja? Am Anfang waren die Konditionen noch gut, aber dann ist alles kalt geworden. Und was passiert jetzt? Sie können sich wirklich vorstellen, dass wenn Sie ein solches Verfahren haben, dass es anfängt, hier haben wir das Y, mit einer vielleicht sehr schlechten Qualität, das ist das Z. Im nächsten Schritt kann es sein, dass die Qualität besser wird. Ich rede über ein Minimierungsproblem. Im darauffolgenden Schritt kann es sein, dass die Qualität besser wird. Im darauffolgenden Schritt plötzlich eine Verschlechterung. Der beste Nachbar bei eingefrorenen Positionen ist auf einmal schlechter. Vielleicht im übernächsten Schritt ebenfalls eine Verschlechterung. Und erst nach dieser Durchstrecke wird es auf einmal wieder besser. Ja, sodass ich am Ende tatsächlich sogar sehr viel besser bin als ganz am Anfang. Ja, ich versuche, das müssen Sie sich vorstellen, ich versuche tatsächlich sehr kontrolliert eine Verschlechterung in Kauf zu nehmen. Das Einfrieren ermöglicht es mir zu sagen, dass meine Suche gar nicht so lange dauert. Wir erlauben Aufwärtsbewegung, weil der Nachbar schlechter sein kann. Und weil wir einfrieren, können wir diese Verbesserungsschleife immer nach neuen, besseren Nachbarn, K-Flip-Nachbarn zu suchen, besten K-Flip-Nachbarn zu suchen, können wir die Schleife allerhöchstens n-mal durchlaufen. So, und dann, was hat man am Ende? Man hat eine Menge von Lösungen, das sind nicht zu viele, nimm die beste. Ist man jetzt zufrieden? Nein. Mit dieser besten Lösung wird weitergemacht, als Anfangslösung, ja? Immer wieder durch Auge. Die schöne Idee ist, wir versuchen sehr kontrolliert tatsächlich mit einer Verschlechterung umgehen zu können. So, und dann hat man diese Methode getestet auf dem Minimum Balance Cut Problem. Was ist das Minimum Balance Cut Problem? Ich habe gegeben einen ungerichteten Graphen und bestimme dann auf diesem ungerichteten Graphen eine Zweiteilung. Wir haben das Problem schon mal kennengelernt gehabt. Ja? Habe ich den Graphen, möchte den jetzt so zerschneiden in zwei gleiche Teile. Und zwar haben wir es diesmal genannt V1 und V2. Zwei gleich große Teile. Die Mächtigkeit von dem V1 ist genau dieselbe wie die Mächtigkeit von dem V2. Was ich machen möchte, die Anzahl der Kanten mit einem Endpunkt in dem V1 und dem anderen in V2, die Anzahl dieser kreuzenden Kanten soll minimiert werden. So, und dann muss ich mir natürlich Gedanken machen über die Nachbarschaft. Und da wird die Zwei-Nachbarschaft ausgewählt. Und bei der Zwei-Nachbarschaft wäre es dann halt so, dass ich einen Knoten in dem V1 und einen Knoten in dem V2 auswählen würde und dann halt was ist dann das V1? Das V1 ist alles in dem Bereich ohne den Knoten, den ich hier fett ausgefüllt habe, aber mit dem Knoten in der Menge V2 genommen. Und das Komplement natürlich dementsprechend zu wählen. Ja? Also was ich gemacht habe, im Wesentlichen nichts anderes. Ich habe den Knoten in die Menge V1 hineingeworfen und diesen Knoten aus der Menge V1 entfernt. Das ist die Zwei-Flip-Nachbarschaft. Okay, so. Und dann kann man natürlich versuchen, sukzessive Knoten herauszunehmen und Knoten zu ersetzen und zu schauen, dass man möglicherweise nach einer Durchstrecke eine Zerlegung bekommt mit weniger kreuzenden Kanten. Und stellt sich heraus, in vielen Fällen ist man da tatsächlich hochgradig erfolgreich. Für Minimum Balance Cut hat sich diese Idee des Einfrierens und des Inkaufnehmens von schlechteren Lösungen auf dem Weg, hat sich diese Idee als sehr, sehr erfolgsversprechend herausgestellt. Und das hat, wie gesagt, für Minimum Balance Cut wie auch für das TSP-Problem zu guten Lösungen geführt. So, jetzt habe ich auf den letzten Drücker noch Evaluierungen bekommen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das ausfüllen könnten. Ist jetzt ein bisschen blöd. Ich habe das gerade wirklich auf den letzten Drücker bekommen. Wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf das wir dann gestärkt weitermachen können. Hat jemand von Ihnen die Möglichkeit, zur Frau Schwarz gerade hochzulaufen? Klasse, okay. Es muss dann noch festgehalten werden, wie viel Evaluierungen abgegeben worden sind. Ja?